Ich musste gerade denken an den einen schönen Psalm. Der Mensch ist wunderbar gemacht, voll Anmut und Schönheit. Und ich dachte mir, und mit so schönen großen Ohren, was da so alles dahinter passt. Manchmal zur Zeit Corona könnten sie etwas größer sein, aber im Großen und Ganzen sind wir doch eigentlich toll vorbereitet auf diese Geschichte. Ja, schön, dass ich wieder einmal hier eingeladen bin zum Predigen. Freue mich auch, dass ich wieder mal vor einer so großen Anzahl von Menschen reden darf, weil in Friedberg läuft unser Gottesdienst ja seit Weihnachten nur noch online. Das heißt, die Techniker sind da. Wir haben letzten Sonntag auch wieder ein paar Gäste noch dazu eingeladen, die kommen dürfen. Aber es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn vor einem nur so ein kleines Kästchen steht, in das man reinreden muss. Schön, dass ich hier richtige Blickpartner habe.
Von netten Leuten auch noch.
Ja, lass es mich so sagen, Bastin. Nach der Anzahl der Menschen, die ich kennengelernt habe in dieser Gemeinde, auf die ganze Gemeinde geschlossen, hast du voll und ganz recht. Ja, mein Thema beginnt mit einer Frage. Kennt ihr Vanuatu? Vanuatu ist eine Inselgruppe, die liegt etwa 2000 Kilometer östlich von Australien und etwa 1000 Kilometer westlich der Fidschi-Inseln. Man sieht es da, dieser dicke blaue Punkt ist ja, sehr großzügig, was die Größe des Landes angeht. Vanuatu ist auf einer unserer Landkarten, unserer Weltkarten meistens kaum zu finden, weil unsere Karten sind ja umgedreht. Also das ist ja schon eine umgedrehte Karte. Wenn ihr es sehen könnt, seht ihr, die Schrift steht auf dem Kopf. Und Vanuatu liegt irgendwo immer so ganz am Rand oder ist ganz so verschluckt. Also wenig, ich habe es vorher auch nicht gekannt. Vanuatu, wie gesagt, ein Inselstaat, besteht aus 83 Inseln. Davon sind 67 bewohnt, insgesamt keine 300.000 Einwohner. Vor der Unabhängigkeit gehörte Vanuatu zu Frankreich und Großbritannien. Die beherrschten ein Gebiet, das sich Neue Hebriden nannte, die 1980 dann die Unabhängigkeit kam. In Vanuatu lebt eine sehr junge Bevölkerung. Fast ein Drittel der Ni-Vanuatu, so nennen sich die Leute da, sind unter 14. Vanuatu ist ein Südseeparadies. Blaues Meer mit exotischen Fischen und Korallen, malerische weiße und schwarze Traumstrände und dahinter ein tropischer Regenwald mit einem Überfluss an Früchten. Überall lächelnde Menschen. Kein Wunder, denn Vanuatu stand einige Jahre lang an der Spitze des Weltglücksindex. Die Nationalhymne hat den schönen Titel Yumi, 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 was so viel heißt wie wir, 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 aber im positiven Sinn, und hat einen sehr starken Gottesbezug. Und auch über 80% der Menschen auf Vanuatu gehören einer der christlichen Gemeinden an. Und sollte es jetzt einer von euch vorhaben, dahin auszuwandern, die Staatsbürgerschaft gibt es so ab 110.000 Euro zu kaufen. Und warum erzähle ich euch das jetzt alles? Vanuatu, das ist das Land, das in diesem Jahr zum Weltgebetstag eingeladen hat. Die Frauen aus den verschiedenen Konfessionen der Inseln haben sich zusammengetan und eine Liturgie erstellt, die am 5. März auf der ganzen Welt gefeiert wurde. Bastin hatte mich ja ursprünglich eingeladen für den 28. Februar. Das wäre dann genau der Sonntag vor dem Weltgebetstag gewesen. Da hätte es terminlich auch geklappt, dann hätte ich noch die Weltgebetstagsband mitbringen können, dass wir die Original-Vanuatu-Lieder gehört hätten, die ausgewählt wurden. Ging leider dies Jahr dann nicht, dank Corona. Ja, aber trotzdem, damit stand für mich das Thema und der Inhalt der heutigen Predigt fest. Und ich habe sie überschrieben mit auf Jesu Worte hören und nach ihnen handeln. In jedem Jahr steht ein Bibeltext im Mittelpunkt des Weltgebetstages, den die Frauen des betroffenen Landes auswählen. In diesem Jahr waren es Verse aus Lukas 6, 47 bis 49. Und dort heißt es: Wer zu mir kommt und meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, ich werde euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und dabei tief grub und die Fundamente auf Felsgrund legte. Als dann Hochwasser kam, prallten die Fluten gegen das Haus, aber es blieb stehen, weil es so fest gebaut war. Wer dagegen meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, ist wie ein Mensch, der sein Haus einfach auf das Erdreich stellte, ohne ein Fundament. Als die Fluten dagegen prallten, fiel es sofort in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Für die Menschen auf Vanuatu ist das Bild von der Flut, die an das Haus schlägt, leider sehr real. Denn das Paradies, das es sein könnte, hat Risse bekommen. Pazifische Zyklone treffen immer häufiger auf die Insel. Der Zyklon Pam etwa 2015 fast 90% aller Häuser zerstört oder stark beschädigt. Und da die meisten Menschen auf Vanuatu an der Küste leben, weil das Landesinnere von dichtem Regenwald bedeckt ist, zerstören die Stürme immer wieder Felder, Ernten und die ohnehin nur schwache Infrastruktur. Das Ansteigen des Meeresspiegels führt zum Verlust von Heimat. Und hier zeigt sich die Auswirkung des Klimawandels sehr stark. Sie bedrohen die Lebensweise, die Kultur eines ganzen Volkes. An den Stränden der Insel wird Zivilisationsmüll angespült. Ein Land, in dem kaum CO2 oder sonderlich viel Müll produziert wird, leidet unter den Auswirkungen der weltweiten Ignoranz. Tja. Und diese Situation hat dazu geführt, dass von einem Spitzenplatz auf dem Glücksindex leider keine Rede mehr sein kann. Der Gottesdienst zum Weltgebetstag hat sich noch viel intensiver mit diesem Thema beschäftigt. Wen das interessiert und wer die Möglichkeit hat, kann sich auf der YouTube-Seite von der FEG Friedberg den Gottesdienst auch nochmal anschauen. Ja, und was hat das nun mit uns zu tun? Die vier Evangelien berichten uns vom Leben Jesu. Gut, das ist jetzt eine Binsenweisheit, das wissen wir alles. Vor allem aber erzählen sie von den 3 Jahren der Wanderschaft, in der Jesus seine Jünger ausgebildet hat, in der er gelehrt hat. Matthäus und Lukas fassen zentrale Reden, zentrale Lehre Jesu in 2 Reden zusammen. Bei Matthäus ist es die Bergpredigt auf 3 Kapitel verteilt. Lukas hat nur ein halbes Kapitel, man nennt es so allgemein die Feldpredigt. Beide Reden haben das gleiche Ende. Jesus erzählt ein Gleichnis, in dem er klar macht, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern, oder dass er von ihnen erwartet, dass sie das tun, was er ihnen gesagt hat. Also sowohl die Bergpredigt als auch die Feldpredigt enden mit dem Gleichnis vom Hausbau, das wir gerade gehört haben. Und vielleicht habt ihr schon Auslegungen gehört von diesem Gleichnis, wenn man es nicht zum Bezug zu der vorhergehenden Rede stellt. Dann wird es ganz oft so gedeutet, dass Jesus das Fundament in unserem Leben ist. Ist unser Glaube an ihm tief gegründet, tief in ihm verankert? Dann können uns die Flutwellen des Lebens nicht vom Ankergrund, also vom Fundament, wegziehen. Wir mögen hin und her schwanken, aber wir werden bestehen. Fehlt dieses Fundament, so werden wir schwanken, unser Anker wird ausbrechen, und zuletzt werden wir zerschmettert von den Fluten davongetragen werden. Ja, und das ist ein schönes Bild dafür, wie wichtig Glaube an Jesus Christus in unserem Leben ist. Nur, Jesus weist mit diesem Gleichnis bewusst nicht auf sich selbst. Er weist auf das, was er die Menschen gelehrt hat. Denn er sagt ja, wer zu mir kommt und meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, ich werde euch sagen, wem er gleicht. Jesus beschreibt hier 2 Situationen, das Bauen auf festem Fundament und das Bauen auf Sand. In beiden Fällen aber beschreibt er den Bauherrn als jemanden, der auf sein Wort gehört hat. Das Gleichnis bekräftigt das, was Jesus im vorherstehenden Vers sagte. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Und in der Bergpredigt bei Matthäus ergänzt Jesus noch, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Mit dem, was Jesus lehrte, drückt er also den Willen Gottes aus. Ja, nun habe ich die ganze Zeit vom Worte Jesu gesprochen, aber was hat er uns denn nur gesagt? Jesu Botschaft in der lukanischen Feldpredigt lässt sich in 5 Schlagworten zusammenfassen. Liebt, segnet und betet für eure Feinde. Seid großzügig. Bittet, gibt dem, der dich bittet. Und eigentlich fügt er noch hinzu und fordert es nicht zurück. Er hat die goldene Regel. So wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Seid barmherzig. Der Spruch der Jahreslosung stammt aus diesem Text. Richtet nicht. Ich finde, jeder einzelne dieser Punkte ist ziemlich herausfordernd. Herausfordernd, weil ihre Befolgung unserem selbstbezogenen Wesen widerspricht. Und eigentlich auch, weil es uns oft weltfremd erscheint, nach diesen Regeln zu leben. Viele Christinnen und Christen haben Angst davor ausgenutzt, ausgelacht, gemobbt, nicht ernst genommen, mit ihrer Meinung übergangen zu werden. Und wenn ich es im Hauskreis anspreche oder nach dem Gottesdienst oder überhaupt mit Christen ins Gespräch komme, dann höre ich ganz oft Einwände, wenn wir über diese, ich sag mal, Lebensregeln reden. Ja, aber ich kann doch nicht alles weggeben. Jesus möchte doch auch, dass wir gut leben. Man kann doch nicht alles durchgehen lassen. Und ich kann diese Einwände ja auch durchaus verstehen. Ich denke ja oft genauso. Aber ich kann sie auch nicht einfach so stehen lassen, denn Jesus sagt etwas anderes. Eduard Mörike hat dieses innerliche Zerrissensein sehr nachempfindbar beschrieben. Hassen und lieben zugleich muss ich. Wie das? Wenn ich es wüsste. Aber ich fühl's und das Herz möchte zerreißen in mir. Jesus traut uns zu, dass wir es schaffen, aus dieser Zerrissenheit herauskommen. Er traut uns zu, dass wir unser Wesen verändern können. Wir können lernen, von uns selbst wegzusehen und unsere Mitmenschen immer mehr in den Fokus unseres Handelns zu stellen. Wir können es lernen und wir können uns leiten lassen. Denn Jesus hat uns zugesagt, dass wir nicht alleine diese Herausforderung bestehen müssen. Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, damit er uns auch hier anleitet und uns auf einen guten Weg führt, wenn wir ihm das Ruder überlassen. Hören auf und handeln nach Jesu Wort, unterstützt vom Heiligen Geist. Das klingt doch eigentlich ganz einfach. Es gibt dabei nur ein Problem. Ich kenne niemanden, der es geschafft hat bis jetzt. Tatsache ist, so sehr wir uns auch anstrengen, es gibt so viele Momente an jedem Tag, an denen wir nicht nach dem handeln, was wir gehört haben. Manchmal bemerken wir es und können es vielleicht noch korrigieren. Aber ganz oft wird es geschehen, ohne dass wir uns irgendwas dabei denken. Ganz schnell haben wir uns gegen die Aufforderung, barmherzig zu sein oder aber nicht über andere zu richten, hinweggehoben. So aus dem Affekt heraus, etwa Straßenverkehr. Ich habe ja selber keinen Führerschein, aber wenn ich mit manchen Christen unterwegs bin, oh, so reden die im normalen Leben nicht über andere. Aus der Einschätzung einer Situation, wie sieht der denn aus? Aus einem unbedachten Handeln, etwa wenn wir irgendetwas spontan einkaufen, von dem wir eigentlich wissen, das ist unter Bedingungen hergestellt worden, die wir eigentlich nicht gutheißen. Billig T-Shirt oder was auch immer, wir kennen die Beispiele ja alle. Und dann wird aus Hören und Handeln Hören und Versagen. Versagen. Gottes Zielvorgaben verfehlen. In der Ursprache der Bibel wird das Harmatia genannt, Zielverfehlung und in der Regel mit Sünde übersetzt. Sünde, die ganz oft gegen unseren Willen geschieht. Sünde aus Gedankenlosigkeit. Sünde aus Bequemlichkeit. Und manchmal sogar Sünde, weil wir es so wollen. Und die Konsequenz? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Auweia. Ich habe gerade, als wir dieses Lied gesungen haben, wo wir den Liedtext hatten, den Vers gelesen, der unten auf der Seite steht. Und ich habe ihn falsch gelesen. Ich habe nämlich gelesen, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Da steht natürlich Frucht bringt, aber ich habe so im ersten Moment Furcht bringt gelesen. Da habe ich mir gedacht, ja, das passt zu dem, was ich jetzt sage. Der Augustinermönch Martin Luther ist an dieser Konsequenz nahezu verzweifelt. Sein Leben war von der Angst, ja eigentlich sogar von der Gewissheit gepeinigt, er wird nach seinem Tod in die Hölle kommen. Ja, doch dann hat er die Bibel für sich neu entdeckt. Er ist über die alten menschlichen Dogmen und Glaubensvorstellungen, die menschgemachte Gesetzlichkeit hinausgegangen und hat Gottes Liebe entdeckt. Gottes Liebe, von der wir wissen, dass sie sich von Anfang bis Ende durch die Bibel zieht. Luther hat bei Paulus entdeckt, dass es neben Hören und Handeln auch noch die Gnade gibt. Und da habe ich euch mal zwei Bibelstellen für mitgebracht. Das eine aus dem Römerbrief: Wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen, sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Und aus dem Epheserbrief noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Paulus hat die Bedeutung der Gnade Gottes aufgrund unseres Glaubens immer wieder betont. Denn Gott weiß, dass wir nicht in der Lage sind, sein Gesetz zu halten. Wenn dazu schon das alte Bundesvolk nicht in der Lage war, warum sollte dann ein altes, nicht einhaltbares Gesetz gegen ein neues, genauso wenig einhaltbares ausgetauscht werden? Gesetz und Gnade gehen in der Bibel eine Symbiose aus. Sie gehen Hand in Hand. Was wir nicht schaffen können, so sehr wir uns auch bemühen, erfüllt Gott selbst. Das ist so, als ob ich zusammen mit einem Kind an einem großen Puzzle arbeite. Zusammen schaffen wir es vielleicht, den Rahmen zusammen zu puzzeln. Aber bei dem komplizierten Inneren kommt das Kind nicht mehr mit. Das baue ich dann zusammen. Aber ich bin dem Kind natürlich nicht böse, dass es das nicht geschafft hat, sondern ich freue mich darüber, dass es mit mir am Rahmen gearbeitet hat. Und ich denke, Gott geht es genauso. Er freut sich über unser Bemühen, seinem Wort zu folgen, denn er will uns mit seinem Wort, seinen Regeln, seinem Gesetz oder nennt es, wie ihr es wollt. Er will uns ja nicht unterdrücken und dass wir uns schlecht fühlen, sondern er möchte, dass wir frei sind von dem, was uns niederdrückt und was uns daran hindert, liebevoll mit allen anderen Menschen umzugehen. Deshalb hat Paulus nicht nur ein Allein aus Gnade gelehrt, er hat auch immer wieder ethische Anweisungen gegeben. Manche davon in eine bestimmte Gemeindesituation hinein und andere, die auch für uns heute noch von Bedeutung sind. Sich nun allein auf die Gnade berufen und die Bedeutung des eigenen Handelns als gesetzlich abzutun, greift also zu kurz. Mit solch einer Relativierung nehmen wir dem Wort Jesus seine Spitze und machen es klein. Denn denkt dran, wir reden von dem, was Jesus gelehrt hat. Wir reden vom Sohn Gottes. Und weil wir nun mal nur an einen Gott glauben, reden wir vom menschgewordenen Gott. Mensch geworden, aber zugleich auch immer Gott geblieben. Können wir uns also den Worten Jesu entziehen, indem wir auf Paulus verweisen? Nein, natürlich nicht. Würden wir das tun und Paulus könnte uns heute noch einen Brief schreiben, dann würde er uns vielleicht nicht nur tadeln, er würde vielleicht sogar sarkastisch werden, um uns die Absurdität eines solchen Gedankens vor Augen zu führen. Ich könnte mir vorstellen, dass er schreiben würde: Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Ja, ich finde, das klingt sehr nach Paulus. Und tatsächlich stammen diese Worte aus der Bibel, aber sie stehen im Jakobusbrief. Sie stehen gegen einen Glauben, der meint, er ist sich selbst genug, Jesus als Retter anzunehmen ohne auch seinem Wort zu folgen, ist nach Jesu eigenen Worten sinnlos. Ich habe diese Predigt begonnen damit, dass ich euch von Vanuatu erzählt habe. Wie können wir nun Hören und Handeln mit Vanuatu in Verbindung bringen? Vanuatu ist eines von mehreren Ländern, die so richtig in Existenznot geraten, wenn der Klimawandel sich fortsetzt. Ich habe gestern einen Bericht der Süddeutschen Zeitung gesehen, also mehr so eine Story mit sehr vielen Bildern, wo die Menschen dort zu Wort kommen und sie wissen wirklich nicht, was sie tun sollen. Das Wasser steigt, die Menschen ziehen aus ihren Dörfern weg in die großen Städte, die wenigen großen Städte, die es gibt, und landen in den Armutsvierteln. Sie können sich nicht mehr selbst ernähren wie bisher. Die Erwärmung der Meere führt dazu, dass die Korallenriffe absterben, weil die auch nur in einem sehr engen Temperaturbereich wohl leben können. Wenn die Korallenriffe absterben und abbröckeln, können die Stürme noch mehr Wassermassen an die Küste stoßen. Es ist also ein Teufelskreis. Wir können helfen, indem wir unser Verhalten ändern, indem wir den Fokus von uns weg auf andere Menschen hinlenken. Die Nivanuatu sind unsere Nächsten. Sie sind zum größten Teil auch unsere Glaubensgeschwister. Egal welcher Konfession sie angehören, sie folgen Jesus auf ihre Art, so wie wir das auf unsere tun. Für uns bedeutet das vielleicht, dass wir für manches etwas mehr bezahlen, die ein oder andere Unbequemlichkeit auf uns nehmen oder vielleicht sogar auf das ein oder andere verzichten. Doch für Menschen in anderen Teilen dieser Welt kann diese Änderung unseres Verhaltens ein sichereres Leben bedeuten. Was hier auf diesen Bildern zu sehen ist, sind natürlich nur Antipper, das sind Ideen. Wenn wir mit offenen Augen und offenen Herzen durch die Welt laufen, werden uns noch viele andere Sachen begegnen. Und ja, das, was jeder Einzelne tun kann, spürt die Welt nicht. Aber was wir gemeinsam tun, wenn es viele machen, dann können wir viel bewirken. Und zusammenfassend möchte ich sagen, ein Leben in der Nachfolge Jesu bedeutet, dass wir seinem Wort auf der Spur sind, in ihm lesen und es in unserem Leben umsetzen. Immer in dem Bemühen, das Wort besser zu verstehen, immer in dem Bemühen, mehr und mehr danach zu handeln, immer im Bewusstsein unseres Versagens und immer in der Gewissheit der Gnade Gottes, die uns unser Versagen nicht anlastet. Dann und nur dann haben wir wirklich auf festen Grund gebaut. Amen.